Wie manche von euch und Ihnen vielleicht wissen, kennen Jana und ich uns aus dem Geburtsvorbereitungskurs, der mittlerweile schon 4 Jahre her liegt. Damals haben wir uns online, es war Hochzeit von Corona, auf die Geburt unserer ersten Kinder vorbereitet. Bei euch Leilani und bei uns die kleine Lotta, mittlerweile auch schon ganz schön groß, wie Sie sehen können. Als Jana mich dann zum Gottesdienst einlud, in dem Leilani gesegnet wurde, juckte es mich natürlich in den Fingern, auch was beizusteuern. Eine Pfarrerin kann eben nicht aus ihrer Haut. Manche erinnern sich vielleicht noch daran. Und ja, weil ich eben selten um ein Wort verlegen bin, lasse ich es mir auch diesmal nicht nehmen, wieder mal was zu sagen. Nämlich im Anschluss an die Segnung eures zweiten Kindes Eli. Ja, ich will euch ein bisschen teilhaben lassen an den Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich wieder schwanger war. Alles fing damit an, dass ich von einer Freundin ein Buch mit dem Titel »In guter Hoffnung« geschenkt bekommen hatte. Das Buch, von einer Hebamme geschrieben, ist ein Ratgeber für die Zeit der Schwangerschaft und Geburt. Und ich mag den Titel dieses Buches sehr. Es handelt sich dabei um eine etwas aus der Mode geratene Formulierung für Schwangersein in guter Hoffnung. Denn wer sich ein Kind wünscht, der hofft. Der hofft zunächst einmal überhaupt, schwanger zu werden. Der hofft dann auch schwanger zu bleiben und hofft zum Ende hin, ein gesundes Baby zur Welt zu bringen. In guter Hoffnung sein ist daher, wie ich finde, ein ganz trefflicher Ausdruck. Nach und nach nimmt diese Hoffnung Gestalt an. Das Baby verkörpert die persönliche Hoffnung. Das Baby wächst und wird in gewisser Hinsicht zum Hoffnungsträger. Mit jedem Kind, das geboren wird, kommt Veränderung in die Welt. Zuallererst verändert das Kind das Leben der Mutter, die das Kind zur Welt bringt. Es verändert das Leben des Umfelds, in dem das Kind aufwächst. Vielleicht hat dieses Kind sogar das Potenzial, nicht nur die Welt im Kleinen, sondern die ganz große Welt zu verändern. Anzusehen ist es ihm freilich nicht, und das ist auch besser so, denn was würden wir letztendlich mit diesem Wissen anfangen? Wir wären womöglich überfordert und würden im schlimmsten Fall das Kind mit unseren Erwartungen und Ansprüchen dann auch ganz schön überfordern. Der Hoffnungsträger par excellence war und ist Jesus Christus. Da ich mein zweites Kind kurz nach Weihnachten zur Welt gebracht habe, musste ich in dieser Zeit zwangsläufig ganz oft an Maria denken. Und ich habe mich gefragt, ob Maria sich wirklich bewusst war, was für ein Kind sie da wohl zur Welt bringen würde. Natürlich hatte der Engel ihr gesagt, dass es nicht irgendein Kind sei, sondern Gottes Sohn. Aber kann ein Mensch absehen, was das für das eigene Leben, für die ganze Welt bedeuten wird? Ich glaube es nicht. Maria, die Mutter Gottes, trug also eine große Hoffnung unter ihrem Herzen. Ein Kind, auf dem später die Hoffnung der ganzen Welt ruhte. Einer, der das Regime stürzen sollte, den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen sollte. Der neue König, der Friedefürst. Erst vor wenigen Tagen an Karfreitag haben wir uns daran erinnert, dass Jesus zunächst aber die Erwartungen der Menschen gründlich enttäuschte und damit eben all ihre Hoffnungen zunichte machte. Aber mit seiner Auferstehung von den Toten, die wir glücklicherweise dann an Ostern feiern, übertraf er am Ende doch alle Erwartungen. Er veränderte die Welt nicht einfach, vielmehr hob er sie aus den Angeln, weil er dem Tod seine Macht beraubte. Indem Jesus den Tod überwand, ward eine neue Hoffnung geboren. Die Hoffnung, dass unsere Welt niemals so bleiben muss, wie wir sie kennen, sondern eine andere Welt werden kann und eines Tages wird. Eine Welt, in der Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, wie es in der Bibel heißt, in der Leid, Schmerz, Geschrei und Tod keine Macht mehr über die Menschen haben werden. Von dieser Hoffnung können wir im 1. Petrusbrief lesen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Diese Worte richten sich natürlich nicht nur an Frauen, die in guter Hoffnung sind. Petrus wendet sich mit diesen Worten an alle Christinnen und Christen. Denn aufgrund unseres Glaubens tragen wir alle Hoffnung auf ein neues Leben in uns. In gewisser Hinsicht haben wir sogar bereits Anteil daran. Und weil dem so ist, sehe ich es ein Stück weit als unsere Pflicht an, anderen davon zu erzählen. Denn nur wenn wir anderen von dieser Hoffnung erzählen, kann sie auch zu unserer Hoffnung werden. Heute, da haben wir Eli gesegnet. Wir haben ihn nicht getauft, denn das soll eines Tages seine eigene Entscheidung sein. Wir hoffen aber, dass er es tun wird. Denn wer sich für die Taufe entscheidet und sich taufen lässt, der ist dann auch in guter Hoffnung. Denn wenn wir den Ausführungen des Apostel Paulus aus dem Römerbrief, also jetzt nicht mehr Petrus, sondern Paulus, im Glauben schenken dürfen, dann passiert durch unsere Taufe Folgendes mit uns. Der alte Adam, jetzt etwas brutal gesprochen, wird mit dem Taufwasser ertränkt und an seiner Stadt wird ein neuer Mensch aus der Taufe gehoben. Mit der Taufe wird uns also neues Leben geschenkt. Was das heißen soll, können wir nur im Glauben erfahren. Denn noch sind wir den Gesetzmäßigkeiten der alten Welt unterworfen. Noch muss ein jeder und eine jede von uns den Weg alles Irdischen gehen und sterben. Aber wir tragen eben schon jetzt die Hoffnung in uns, dass uns ein neues Leben nach dem Tod geschenkt wird. Wir sind also alle in guter Hoffnung. Die Frage ist nur, mal ehrlich, glauben wir das wirklich? Können wir jederzeit Rechenschaft ablegen über unseren Glauben und diese Hoffnung, von der Petrus schreibt? Aus anderen Freikirchen kenne ich es und gehe davon aus, dass es auch bei euch hier gute Tradition und Sitte ist, dass Menschen regelmäßig im Rahmen des Gottesdienstes Zeugnis ablegen, also tatsächlich Rechenschaft ablegen über den Glauben, der in euch ist. Menschen stehen auf, treten ans Mikrofon und lassen die anderen daran teilhaben, wie sie Gott in ihrem Leben erfahren haben, wie Gott ihr Leben verändert hat und sie ein Stück weit zu einem neuen Menschen gemacht hat. Ganz ehrlich, wir Landeskirchler, wir tun uns damit manchmal schwer und es ist auch manchmal etwas befremdlich oder beklemmendes, wenn jemand Zeugnis ablegt, weil hier nämlich Menschen etwas ganz Intimes öffentlich machen. Denn kaum etwas heutzutage ist so intim und privat wie der persönliche Glaube. Deshalb halten wir es mit unserem Bekenntnis eher nüchtern als sonntäglich, wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter und so fort. Viele kennen es vielleicht. Das heißt nicht, dass wir das nicht glauben, aber es ist halt alles etwas nüchtern gehalten. Der ein oder andere kommt zwar dann beim Sprechen hin und wieder ins Straucheln, aber wirklich Mut braucht es nicht, um dieses Glaubensbekenntnis abzulegen, zumal der Gottesdienst meist eher überschaulich besucht, einen sehr kleinen öffentlichkeitswirksamen Rahmen bietet. In den Tagen des Petrus bedurfte es hingegen viel Mut, sich zu seinem christlichen Glauben zu bekennen. Christenverfolgungen waren an der Tagesordnung. Treffen fanden im Geheimen hinter verschlossenen Türen statt. Wir hingegen haben aktuell doch nichts zu befürchten, wenn wir jemandem erzählen, dass wir Christ sind. Zumindest müssen wir keine Angst haben vor körperlichen Übergriffen und Benachteiligungen jedweder Art auf dem Arbeitsmarkt oder im Privatleben. Manch einer erntet vielleicht einen abschätzigen Blick, wenn er davon erzählt, dass er sonntags in die Kirche geht oder sich in der Gemeinde engagiert. Aber das steckt man weg. Ich wurde zum Beispiel in Schulzeiten immer genannt, ach, da kommt die Kirchenstreberin. Ja, vergessen habe ich es nicht, aber wehgetan hat es jetzt auch nicht. Wir hier in Hemsbach riskieren mit unserem Christsein also nichts. Andernorts aber schon. Lässt es sich dieser Tage deshalb leichter hoffen als damals oder anderswo auf der Welt? Ganz und gar nicht. Wir haben es gut und das ist ja auch schön. Daran will ich gewiss nichts ändern. Ich brauche keinen Krieg, keine weitere Pandemie oder Hungersnot, um an Gott zu glauben, getreu dem Motto, Not lehrt beten. Darüber hinaus bin ich mir im Klaren, dass auch hier nicht überall eitel Sonnenschein herrscht und es auch in jeder Familie eigene Krisen und schwere Zeiten gibt. Aber im Großen und Ganzen lebe ich eben doch gerne in dieser Welt und sehne mich aktuell nach gar keiner anderen. Ja, das ist schön für mich, aber letztendlich geht es ja nicht nur um mich und mein persönliches Glück. Ich bin keine Insel, ich bin Teil eines Kontinents, besser gesagt Teil einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Christinnen und Christen weltweit. Und wenngleich ich mich aktuell nicht nach einer anderen Welt sehne, so gibt es viele Menschen auf der Welt, die dies tun. Die Menschen in Israel und Gaza, die Menschen in der Ukraine, die Männer und Frauen und Kinder in unzähligen Schlauchbooten auf dem Mittelmeer. Sie sehnen sich nach einer anderen Welt. Eine Welt eben, in der Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, in der Leid, Schmerz, Geschrei und Tod keine Macht mehr über die Menschen haben werden. Wenn ich daran denke, dann weiß ich wieder, welche Aufgabe wir als Christinnen und Christen in dieser Welt haben. Eine Hoffnung zu bezeugen, die sagt, diese Welt muss nicht so bleiben, wie sie ist. Diese Welt wird eine andere werden. Wir sind Hoffnungsträger für diejenigen, die all ihrer Hoffnung beraubt wurden. Eine Kette, die ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und eine Hoffnung, die trägt, gibt es nur, wenn viele daran mittragen. Es wird immer wieder Zeiten der Hoffnungslosigkeit geben. Mein Trost ist es zu wissen, da ist jemand anderes, der für mich hofft. Denn ich bin keine Insel, sondern Teil eines Kontinents, Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Mit der Geburt meiner ersten Tochter konnte ich bereits im Kleinen erleben, was es heißt. Meine Welt wird eine andere. Mit der Geburt meiner zweiten Tochter hat sich noch mehr verändert. Ich war guter Hoffnung und bin es immer noch. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich bin nicht schon wieder schwanger, aber ich bin trotzdem noch guter Hoffnung. Ich habe es auf diese Weise erfahren dürfen. Es gibt aber viele verschiedene Wege, wie wir erfahren und erleben können, was es heißt, Hoffnungsträgerin, Hoffnungsträger zu sein. Davon können viele von euch bestimmt Rechenschaft ablegen. Behalten wir es also nicht für uns, sondern lasst uns davon erzählen, geben wir unsere Hoffnung weiter, denn nur so können auch andere Menschen, können unsere Kinder zu Hoffnungsträgern werden. Im Kleinen wie im Großen. Für unsere Familien, für unsere Freundinnen und Freunde, für die Menschen in Hemsbach und Umgebung und vielleicht sogar für die ganz große Welt. Amen.